Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge.
Die Welt der vier Elemente ist heute unser Thema. In der Welt der vier Elemente haben wir schon wieder viel mehr Möglichkeiten als in der Welt von Yin und Yang, von weiblich und männlich. Ja, Menschen hatten wohl immer die Sehnsucht, die ganze Welt zu beschreiben, beziehungsweise zu erfassen, zu durchschauen, weil die Vielfalt der Erscheinungsformen ihnen sicher Angst gemacht hat. Also die Taoisten sagten und sprachen von der Welt der 10.000 Dinge und meinten damit eben unermesslich, unübersehbar viel. Wir haben ja heute so eine Inflation der Größenordnung sozusagen. Für uns sind 10.000 Dinge überhaupt nicht mehr viel. Selbst Millionen sind nicht mehr viel. Wir reden von Milliarden und so wie Spielschulden der Bankster. Das geht ja schnell mal in ein paar Dutzend Milliarden. Und wenn man dann so zugrunde gerichtete Länder wie Griechenland anschaut, da geht es um Hunderte von Milliarden. Kein Mensch kann sich da mehr was drunter vorstellen. Also Hunderttausende von Millionen US-Dollar meistens oder Euro. Riesige Summen. 10.000 war früher viel für die Menschen. Gut, diese Welt war einfach immer unübersichtlich, riesig und groß und die Menschen wollten zur Angstbesänftigung wohl sie immer beschreiben, durchschauen, in den Griff bekommen. Und so haben sie versucht, das durch eine Einteilung hinzubekommen. Also das geht letztlich in der wissenschaftlichen Welt bis zum Periodensystem der Elemente nach Mendeleev und in der spirituellen Welt hin zu den Lebens- oder Urprinzipien, den Archetypen, wie Silberer und dann später C.G. Jung gesagt hat. Also diesbezüglich sind wir auf diesem Weg, die Welt mal einzuteilen und besser zu verstehen. Ja, sozusagen die Welt der Ideen hinter den Dingen, von der zum Beispiel Pythagoras sprach, die zu erfassen. Und mit Yin und Yang könnte man jetzt zum Beispiel Ernährung wirklich noch nicht gut beschreiben. Ja, gibt so ein paar Makrobioten, die ihren Oshawa missverstehen und das versuchen, aber das führt zu Problemen. Das geht nicht gut. Insofern hat man aus dem weiblichen Yin in der westlichen Tradition, aus der Anima sozusagen, zwei weibliche Elemente gemacht. Das Wasserelement, das Seelenelement und das Erdelement, Strukturelement. Und aus dem männlichen Yang, dem Animus, haben wir die männlichen Elemente gemacht, also das Feuerelement und das Luftelement. Und diese vier Elemente sind jetzt schon ein bisschen eine differenziertere Möglichkeit, die Welt zu verstehen, einzuteilen. Ja, also wir können natürlich mit den vier Elementen zum Beispiel Ernährung schon etwas besser beschreiben. Ja, die Ernährung nach den fünf Elementen kennen vielleicht viele aus der chinesisch-tibetischen Tradition, natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich würde immer raten, doch eher in unserer Tradition zu bleiben, weil zum Beispiel diese vier Elemente auch viel besser sind, um unsere Seelenzustände zu beschreiben. Ja, die Charaktertypen nach Kretschmer und so weiter, das passt alles viel besser in dieses Vier-Elemente-System hinein. Außer jemand ist schon sehr tief verwurzelt, also wie mein Freund Ingo Hobart, der lebt so mit den fünf Elementen aus der chinesischen Tradition, dass ich dem unbedingt raten würde, für seine Akupunkturlehre und so weiter dabei auch zu bleiben. Also das ist etwas anderes. Schauen wir uns diese Elemente an, in unserem Organismus zum Beispiel, dann können wir sehen, dass der wesentlich aus Wasser besteht. Also ganz zentral wichtig ist das Wasserelement, das Seelenelement. Ja, am Anfang ist der Körper des Neugeborenen, das ja auch noch aus dem Fruchtwasser kommt, so wie das Leben aus dem Urmeer des Kambriums kommt, ist es im Wesentlichen Wasser. Ja, also über 3/4 des Körpers macht volumenmäßig das Wasser aus. Und wenn wir dann schon etwas trockener hinter den Ohren sind und insgesamt schon ziemlich vertrocknet, der Zelldruck, der Turgor, wie die Ärzte sagen, nachgelassen hat, dann sind wir immer noch zu über 2/3 aus Wasser. Ja, und das ist übrigens das Wasser, was das Urmeer ausgemacht hat. Das wissen wir heute wissenschaftlich. Ja, das Wasser des Kambriums, das hat das Leben, wie es an Land gestiegen ist, in jeder Zelle mitgenommen. Also Wasser, so ein ganz zentrales Element und als Seelenelement natürlich überhaupt noch zentraler, weil die Seele das ist, was wir spüren, durch die wir spüren, die unser Leben einfach entscheidend prägt. Wir sagen das ja auch so schön, wie Hildegard von Bingen, Die Seele wohnt im Körperhaus. Also lasst uns gut sein zum Körper, damit die Seele gern in ihm wohne. Und dann haben wir da auch noch das Erdelement. Das Erdelement ist das Irdische, das Strukturgebende, das Feste. Also das spüren wir in unseren Knochen, in den festen Geweben, der Knorpel, der Muskeln, alles Materielle. Und jetzt merken wir schon, dass die weiblichen Elemente machen ganz wesentlich unseren Körper aus. Die geben ihm Stabilität und Form, eben das Irdische. Und stellen wir uns mal vor, wir würden die vier Elemente in eine Vase reindrücken, reingeben. Dann wäre nur das Erdelement das, was, wenn wir die Vase zerstören, bleiben würde. Das Wasser würde zerfließen. Das Feuer würde nach oben entweichen. Die Luft würde sich gar nicht einsperren lassen. Also nur das Weibliche gibt Struktur. Und in dem Fall auch Volumen. Wenn wir jetzt das männliche Feuerelement dazu nehmen, wo finden wir das im Körper? Das ist natürlich symbolisiert im roten Blut, im Herzen und auch in der Begeisterung. Ja, so wie die Erde Stabilität darstellt und das Wasser dieses fließende Panterei, von dem Heraklit spricht, das Seelenelement ständig in Bewegung und das Erdelement Stabilität gibt, ist das Feuer das, was uns Begeisterungsfähigkeit verleiht. Ja, also wir können mit brennendem Herzen für Dinge durchs Feuer gehen, wie wir sagen, mit feurigem Herzen leben. Dann sind wir wirklich mit Energie geladen. Es ist diese Energie, diese rote Kraft, die sich im Blut, in den Erythrozyten spiegelt. Ja? Insgesamt gesehen ist aber natürlich ein kleinerer Aspekt als jetzt die große Wasserwelt oder die große Welt des Irdischen. Und das Luftelement ist in den Gedankenwelten präsent und natürlich in unserer Lunge. Ja, wir leben ja vom Gasaustausch mit den grünen Pflanzen draußen. Was die an Sauerstoff ausatmen, nehmen wir auf, atmen wir ein und geben es dann über die Lungenflügel, also die Alveolen erstmal, sozusagen die Lungenbläschen in unser Blut ab. Und das transportiert dann diesen Sauerstoff über die Erythrozyten in alle Gewebe und Organe. Und was wir ausatmen an CO2, also unser Abgas, das Kohlendioxid, das wird dann von den Pflanzen wieder aufgenommen. Das ist der Grund, warum wir aufhören sollten, die grünen Lungen von Mutter Erde zu zerstören. Den Amazonas-Regenwald, aber auch in Indonesien die Regenwälder, in Kanada diesen ganz anderen kühlen Regenwald sozusagen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass unsere Mutter Erde atmen kann und uns den Sauerstoff produziert, den wir ja wieder brauchen. Wir produzieren CO2 und das machen wir viel zu viel. Und im Wesentlichen über unsere Maschinen, die ja genau wie wir funktionieren, durch Verbrennung, Verbrennungsmotoren, Oxidation. Ja, wenn wir in dieses Gleichgewicht eingreifen, können wir schon sehen, dass wir den weiblichen und den männlichen Pol in ein Ungleichgewicht bringen. Was wir auch in unserem Leben tun. Ja, also wenn wir mal überlegen, wie viel Bedeutung in unserem Leben hat dann das Seelenelement. Wie viel leben wir für die Seele? Schon eher tun wir mehr für den Körper, aber auch ganz einseitig. Wir konzentrieren uns da aufs Gesicht meistens. Da machen wir noch viel dafür. Männer machen fast ausschließlich fürs Gesicht was. Da wird rasiert und Zähne geputzt und so weiter. Der Rest wird eher ignoriert. Und wenn wir uns um den Körper kümmern, dann auf so einer mechanischen Weise häufig. Ja, also wir wollen da funktionale Muskeln aufbauen, um was gleich zu sehen. Oder aber wir greifen gleich zur plastischen Chirurgie und lassen uns das so hinbasteln, wie das dem Schönheitsideal entspricht. Aus meiner Sicht schon kein sehr gescheiter, sehr intelligenter Weg, der auch zu dem Glück, was da angestrebt wird über diese sogenannten Korrekturen, das sind nach meiner Erfahrung, das führt zu keinem Ziel. Wenn wir schauen, wie viel wir auf Gedanken, also das Luftelement geben, dann ist praktisch unsere ganze Schulausbildung darauf konzentriert. Ja, und darum geht es ja auch, Konzentration. Ja, so beginnt es in der Volksschule. Ganz schreckliche Grundtendenzen. Ja. Da sagen die Lehrerinnen nichts ahnend und auch nicht böswillig, sondern unbewusst zu den Kindern und bringen ihnen das bei. Schlaf nicht, träum nicht, fantasier nicht, spiel nicht, spiel ja nicht verrückt, konzentrier dich. Und was ist das Ergebnis nach 8 Jahren oder 9 Jahren, schlimmstenfalls 13 Jahren? Die können nicht mehr träumen, oft nicht mehr schlafen, nicht mehr fantasieren. Sie spielen nicht mehr und haben alles Spielerische verloren. Gerhard Hüther sagt es so drastisch, wenn sie eingeschult werden, sind 98% der Kinder genial von ihren Lösungsansätzen. Wenn sie rauskommen aus der Tretmühle, dann sind es noch 2%. Das macht ja schon alles deutlich. Also sie verlieren so viel Wesentliches, all diese kindlich-weiblichen, mondigen Aspekte, um sich zu konzentrieren. Und was können sie dann nicht, genau nicht, sich konzentrieren? Ich habe ja doch schon viel so Firmentrainings mit entsprechenden Nadelstreifen gemacht. Also es ist ja ganz erstaunlich. Selbst die CEOs, also die Chief Executive Officers, unsere Chef-Exekutionsoffiziere, können sich kaum eine Minute konzentrieren. Das ist ganz verblüffend. Ja, es muss oft peinlich, also mit so einfachen kleinen Ballübungen kriegt man das ja schnell raus. Muss man schnell wieder aufhören, wenn der Chef dabei ist, weil der es meistens auch nicht kann. Erstaunlich. Die Schule zerstört sehr viel. Sie bringt dann relativ wenig. Also Personal für die unteren und mittleren Ränge, das glaube ich auch das Ziel der Schule, wie ich es in Deutschland erlebt habe. In den USA ist das was anderes. Da war ich eine kurze Zeit auf so einem Elite-College. Da kann man schon verstehen, warum die meisten Nobelpreise an Universitäten gehen, weil die schon eine andere Tendenz haben. Ja, die machen schon letztlich relativ viel, um das Genie zu fördern, mindestens mal zu erhalten. Allerdings mit einem unheimlichen Konkurrenzdruck auch nicht das Ideal. Die Normalbildung in den USA eigentlich findet gar nicht statt. In der normalen Highschool. Also diesbezüglich könnten wir da viel lernen. Wir könnten sehen, wie sehr wir das Luftelement überbetonen. Ja, das kann man in allen Bereichen sehen. Wenn man so eine Regierung anschaut, ja, welche Elemente sind denn da vertreten? Erstaunt man. Die meisten Minister gehören zum Luftelement. Ja. Wenn man das weiter verfolgt, werden wir dann noch bis in die 12-Uhr-Prinzipien, wird man sehen, manche Uhr-Prinzipien sind überhaupt nicht vertreten unter den Ministern und andere kommen dann 5-mal vor. Dann kann man so sehen, wo die Schwerpunkte auch sind in einer Regierung. Jetzt geht es uns hier um die Elemente. Natürlich wären die alle wichtig. Ja, also ohne Begeisterung lernt kaum ein Kind. Ja, was wir mit Begeisterung machen, das hat wirklich hinterlässt Spuren in unserem Gehirn. Das ist auch das, was Gerhard Hüther uns ständig sagt, mit Begeisterung lernen. Mir kommt vor, in den deutschen Schulen, so wie ich die erlebt habe, wird die Begeisterung niedergemacht von Anfang an. Das habe ich anders erlebt im US-College. Also da ging ich sehr widerwillig hin zur Zeit des Vietnamkriegs und so weiter, aber trotzdem habe ich da doch vieles anders sehen gelernt. Also das ist alles vier für uns so wichtig. Ja, stellen wir uns vor, wir würden alle vier Elemente aus dem Yin und Yang abgeleitet, erlösen. Ja, also von der unerlösten Seite, und die Polarität spielt ja auch da schon immer eine Rolle. Ja, haben wir auch mal drüber geredet, diese drei wesentlichen Gesetze, Polaritätsgesetz und innerhalb der Einheit, in unserer Welt, die ja immer auch von Einheit durchdrungen ist, ist an oberster Stelle das Polaritätsgesetz, dann Resonanzgesetz, Gesetz des Anfangs. Und nach der Polarität hat auch jedes Element eine unerlöste und eine erlöste Seite. Also schauen wir mal bei der Erde an, das wäre das Unerlöste, das Starre, Sture, Verbissene. Und das Erlöste wäre die Klarheit, die Struktur. Ja, also der Weg vom Koks, vom Brikett, dem ungeordneten Kohlenstoff zum Diamanten, dem total geordneten, härtesten, klarsten, strahlendsten. Ja, ist geschliffen als brillant, der schönste der Edelsteine. Das wäre der Erlösungsweg des Kohlenstoffs, könnte man sagen. Beim Wasserelement. Ja, das könnte natürlich auch überschwemmend sein. Ja, zum Beispiel mit Gedanken und Bilderfluten bis in die Psychosen herein. Lunatics, da spüren wir noch den Mond durch. Luna, Elün, die Launen, sagen die Franzosen. Aber es ist erlöst natürlich auch das Kind, das Mütterliche. Die Familie, ja, diese Mutterliebe als selbstlose Liebe. Ja, das ist so die Übung, die wir Menschen haben. In der selbstlosen Mutter- oder Vaterliebe üben wir die Agape, die göttliche Liebe. Also wäre wundervoll, wenn wir in dieses Fließen kommen, was Heraklit schon ausgedrückt hat, der Vorsokratiker, Panterei, alles fließt. In den Flow kommen, wie Mihai Csikszent Mihai, der Glücksforscher, sagt. Da fühlen wir uns glücklich. Und dergleichen könnten wir natürlich auch mit dem Luftelement machen. Ja, statt alles zu analysieren, zu zerlegen und immer mehr zu diversifizieren, dass wir heute nur noch Fachidioten produzieren, könnten wir natürlich auch die Klarheit der Gedanken anstreben. Ja, also wirklich den Durchblick. Wir könnten aus dem ganzen Wissen, ja, was wir heute wirklich zu Wikipedia, dieser Hetzorganisation gegen alles Spirituelle und Komplementärmedizinische verkommen ist. Das ist nicht mehr Lexikon, wie es Brockhaus war. Das war objektives Wissen. Heute benutzen die 90% ganz ordentliches Wissen, um 10% diffamieren zu können. Wikipedia ist wirklich eine gefährliche Hetzorganisation. Das ist die unerlösteste Form von Wissen, die man haben kann. Aber wir könnten die natürlich entwickeln zu Weisheit. Ja, das wäre ein wunderbarer Weg, ja, dass wir dieses Luftelement erlösen mit seiner Ungebundenheit, seiner Freiheit. Und Befreiung ist ja auch so ein großes, das Ziel eigentlich im Buddhismus und letztlich in allen Traditionen. Das Gleiche mit dem Feuer. Wir können uns verbrennen im Feuer. Angeblich haben 11 Millionen Deutsche heute Burnout, sind ausgebrannt wie so eine Raketenstufe. Während Treibstoff raus ist, die dann abstürzt, stürzen die ab von der Karriereleiter. Aber wie wunderbar wäre, wenn wir den Ruf der Seele spüren würden, also da verbindet sich das natürlich mit der Wasserwelt, und daraus eine Berufung entwickeln würden, die unser Beruf wäre, und wir würden brennen für dieses Thema, ja, und mit wildem, feurigem Herzen durchs Feuer gehen für die Themen, die wir für wesentlich erkannt haben, und die Begeisterung im Leben spüren. In jedem Moment und jedem Tag. Und stellen wir uns vor, diese vier Elemente wären in einer erlösten Form in uns. Wie wunderbar wäre das? Allerdings muss man auch wieder sagen, vier Aspekte sind immer noch wenig, um das Ganze zu durchschauen. Wir werden uns jetzt erstmal die vier Elemente im Einzelnen anschauen und dann noch einen Schritt weitermachen in die Unterstufung, Unterscheidung innerhalb der Elemente, bis wir 4x3 solche Stufen, nämlich Dua-Prinzipien, erreichen. In diesem Sinne. Bis dann.